beim Podcast der Baptisten Reutlingen. Besuchen Sie auch unsere Webseite unter www.baptisten-reutlingen.de.
Wir leben in einer verwundeten Welt. Flüchtlingsdramen, von denen wir immer wieder hören, Flüchtlingsströme, die zu uns kommen, denn Menschenhandel ist ein erträglicheres Geschäft als das mit Drogen. Kriege in der ganzen Welt und Menschen, die bereit sind, diese Verwundungen anzusehen. In den letzten Monaten ist die deutsche Gesellschaft aufgefordert worden, einmal über Zeitzeugen Ereignisse des Ersten Weltkrieges aufzuarbeiten, des Zweiten auch. Zurzeit läuft eine Dokumentation mit dem Titel Suche nach Kriegswunden. Es ist doch erstaunlich, dass das Alte nicht einfach so abgegeben werden kann, sondern dieses sogenannte Alte doch die Gegenwart bestimmt. Oder der Bundespräsident, der in der letzten Woche mit 70 anderen Parlamenten der Welt es gewagt hat, in seiner Einschätzung den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren als solchen zu benennen und damit den Finger in eine Wunde legte. Die Redewendungen, jemanden den Finger in die Wunde legen, kennen wir, nämlich auf etwas hinzuweisen, eine Verletzung, eine Schwäche, einen Mangel oder vielleicht eine noch nicht erfüllte Hoffnung. Und wir alle sind nicht besonders begeistert, wenn irgendjemand den Finger in eine unserer Wunden legt. Wenn ein Mensch, mit dem wir uns nicht so gut verstehen, geradezu genüsslich den empfindlichsten Punkt ins Visier nimmt. Wohlgemeinte Freunde unsere schadhaften Stellen aufzeigen. Oder auch wenn wir in einem besonderen, ehrlichen Augenblick die spröden Kanten und die nässenden Aufschürfungen begutachten und testen, ob die womöglich doch ein wenig verheilt sind. Wie immer das sein mag, solche Berührungen sind immer schmerzhaft. Und es besteht immer auch die Gefahr einer Infektion. Bei der Erkenntnis eines persönlichen Fehlers, dass ein Mensch dann sich selber hasst. Oder die Gefahr, bei Trauer und Verlust doch eher in Verzweiflung hineinzurutschen. Oder dass ein Mensch sich selber aufgibt, statt nach vorne zu blicken. Auch Christen können an solch einem Punkt gelangen, wo sie nicht mehr wollen. Schlichtweg fertig sind. Mit sich, mit der Welt, mit Gott. So wie das auch bei dem Thomas gewesen ist. Ich habe die Texte vor diesen Versen aus Johannes 20 mit einer nachösterlichen Depression bezeichnet. Es ist manchmal gut, wenn man Bibeltexte in ihrem Zusammenhang liest, und manchmal rate ich, mal einen Text von hinten nach vorne zu lesen, dann gibt es vielleicht eine bessere Einsicht. Stellen wir uns vor, es ist der Auferstehungsmorgen. Umwälzende Ereignisse ergeben sich in Jerusalem. Jünger sind dabei, einige sehen, andere erkennen. Und am Abend des gleichen Tages redet kaum einer mehr von den Ereignissen dieses Tages. Stellt euch vor, in diesem Gottesdienst würde etwas ganz Besonderes passieren und ihr sitzt am Abend mit euren Freunden zusammen und es heißt nur, war ein toller Gottesdienst. Wir haben den Herrn gesehen. Punkt. Ich habe euch Texte, es gibt noch sehr viel mehr, mitgebracht, die doch merkwürdig sich anmuten. Sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich, steht in Markus 16. Zwei sind, die aufs Feld gingen. Sie kamen zurück und berichteten, sie glaubten ihnen nicht. Maria Magdalena, Johanna und Maria, sie berichten auch von ihrer Erfahrung und die anderen glaubten ihnen nicht. Petrus lief zum Grab, sah das Grab leer und dann heißt es nur, er ging davon und wunderte sich, wie das alles so zuging. Und ein anderer, der mit ihnen zusammen war, von dem wird gesagt, er sah in das Grab hinein und er vertraute. Und das ist ja auch verstanden, Jesus, danach der Maria aus Magdala sogar persönlich begegnet war und sie davon berichtet, von dem steht alles in dem Bericht an den Thomas gar nichts. Die Freunde berichten von ihren eigenen Erfahrungen diesem einen, der nicht dabei sein konnte, überhaupt nicht. Was gesagt wird, ist, sie sind hinter verschlossenen Türen aus Angst, aus Furcht vor den Regierenden, der Tempelpolizei, den Gewalttätigen, der aufgeputschten Volksmenge. Das kennen wir auch in unserer Zeit. Vielleicht haben sie das Gefühl gehabt, von Gott im Stich gelassen worden zu sein. Sie verschließen die Türen, weil sie das Gefühl haben, sich selber schützen zu müssen. Das Alte hinter sich zu lassen, nein, zu entsorgen. Türe zu und damit ist das Alte weg. Das sehen wir nicht mehr. Als ob das so einfach wäre im Leben. Wer so Angst in sich spürt, der fühlt sich selbst hinter verschlossenen Türen noch nicht sicher, sondern macht ganz dicht. Auch das Herz, auch die inneren Gefühle. Und so ein Mensch sagt, ich muss mich schützen, ich muss mich abschotten. Mehr Verletzung, mehr Verwundungen gehen nicht. Ich schaffe das nicht mehr. Kennst du dieses Gefühl auch, auf Nummer sicher zu gehen? Die Folge ist nur, dass auch Gott keinen Eingang mehr zu deinem Herzen, zu deinem Leben haben kann. Vielleicht meinst du, du kannst nicht mehr Vertrauen investieren, so wie der Thomas das gesagt hat, ich habe vertraut, ich kann nicht mehr, so steht das im Griechischen, ich kann nicht mehr glauben. Und da steht Jesus in ihrer Mitte, Friede sei mit euch, Shalom. Und dieses Wort Friede nimmt das letzte Wort vom Kreuz auf Golgatha auf. Es ist vollbracht. Nämlich der Friede zwischen Gott und den Menschen. Und diesen spricht Jesus noch einmal seinen Jüngern zu. Und er sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so werde ich euch senden. Jesus kommt an dieser Stelle mit dieser Aussage mit seinen Jüngern zum Ziel. Die Ostergeschichte und die Pfingstgeschichte fallen bei Johannes in dieser Aussage zusammen. Denn Jesus haucht sie an und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Es beginnt eine Schöpfungsgeschichte. Wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist ein Abschnitt, der zurückbleibt. Neues, es ist im Werden. Und dazu gibt Jesus seinen Jüngern den Heiligen Geist. Mit dem Auftrag, wem ihr Sünden erlasst, Menschen freigebt aus Schuld, die werden wirklich frei. Das ist der Auftrag, der Jesus seinen Jüngern gibt. Und wir beten, gib uns frei aus unserer Schuld, wie wir auch unsere Schuldiger freigeben. Das betest du jeden Sonntag in dem Gebet, unser Vater. So wie ich Schuldige freigebe aus ihrer Schuld, ihre Schuld erlasse, so bitte ich, dass Gott mit mir umgeht. würden wir das Gebet noch beten, wenn wir das wissen, was diese Aussage ist? Oder lassen wir das lieber bleiben? Oder machen wir uns auf den Weg, zu entdecken, wie Gott Befreiung schenkt? Und dann gibt es einen, der dabei nicht gewesen ist an diesem Tag. Thomas. Thomas, der Ehrliche. Ich weiß, es gibt ganz andere Prädikate, die diesem Thomas zugeordnet werden. Die Freunde sagen ihm nur: Thomas, jetzt bist du mitten unter uns. Okay, wir sagen dir, was da alles vorgefallen ist. Wir haben den Herrn gesehen. Und es überrascht, dass nicht mehr mitgeteilt wird. Bisher ist alles glatt gegangen. Und dann kommt einer, der sagt: Liebe Leute, das, was ihr mir erzählt, ist alles schön und gut. Aber so wie ihr damit umgeht, kann ich nicht umgehen. Plötzlich ist alles nicht mehr glatt. Plötzlich wagt einer, gegen den Strich zu bürsten. Von Thomas wird gesagt, er sei der Zweifler gewesen. Ihr habt die Texte auf der ersten Folie gesehen. Der Petrus hat genauso gezweifelt. Die Emmaus-Jünger haben genauso gezweifelt. Andere haben kein Vertrauen mehr investiert. Warum ist es gerade der Thomas, der mit diesem Prädikat Zweifler belegt wird? Mit solchen Leuten, die ungemütlich werden, kann man damit besser umgehen. Ein Prädikat, eine Schublade, Schublade zu. Die gehören nicht mehr zu uns. Uns geht's besser, alles läuft glatt. Wir alle sagen, ist doch alles gut. Die Ängste vergessen wir, die verschlossenen Türen. Alles ist doch gut. Wenn es diese Leute nicht gäbe, die Unruhe in unser Leben bringen. Thomas, der Zweifler. Du kannst nicht mehr glauben, Thomas. Wir schon. Du vertraust nicht. Uns geht's anders. Nein, dieser Thomas, das war der Ehrliche, der über seine Enttäuschung redet. Er spricht Gedanken aus, die andere lieber für sich behalten. Und die anderen profitieren davon, dass er sich zu Wort meldet. Denn Jesus kommt erneut ins Gespräch mit seinen Jüngern, gerade aufgrund dieser Lebenshaltung des Thomas. Und Jesus kommt zum Ziel mit seinen Jüngern wegen dem Thomas. Jetzt den Thomas nicht gegeben, weiß ich nicht, wie diese Geschichte ausgegangen wäre. Aber Thomas outet sich. Und er sagt: Solange ich Jesus nicht mit meinen Sinnen erfassen kann, ich nicht selber sehen und fühlen kann, so lange kann ich nicht mehr vertrauen. Er sagt nicht, dass er das nicht tun wird, dass er zweifelt, dass er alles abgeschrieben hat. Die Geschichte mit Jesus ist für ihn zu Ende, so wie Petrus das mal gesagt hat: Liebe Leute, lasst mich in Ruhe, ich gehe fischen, da wo ich herkomme, da gehe ich hin. So hat das Thomas nicht gemacht. Er stellt eine Bedingung, er will nachprüfen, er will sich auf den Auferstandenen einlassen. Er will nicht die Glaubensbekenntnisse, die andere ablegen, einfach übernehmen, sondern er will seine eigene Erfahrung machen. Das ist nicht eine Aussage eines Zweiflers, sondern eines Menschen, der andere herausfordert, der sich sehr wohl auf diesen Weg machen möchte. Er will selber im wahrsten Sinn des Wortes begreifen. Und weil das so ist, macht sich auch Jesus mit ihm auf den Weg. In der Politik würde man vielleicht von vertrauensbildenden Maßnahmen sprechen. Ähnliches ereignet sich in der Begegnung Jesu mit seinen Jüngern und mit dem Thomas im Besonderen. In der Tat, Thomas tut sich schwer, weiter Jesus zu vertrauen. Zutiefst sitzt die Enttäuschung des Karfreitags. Und das, was seine Freunde ihm sagen, das überzeugt ihn nicht. Er will Zeichen des Vertrauens sehen in einer existenziellen Krise. Eine ganze Woche vergeht. Und wenn ich diese Berichte der Evangelien lese über die Begegnungen Jesu nach seiner Auferstehung mit den Jüngern, muss ich sagen, wie viele Wiederholungen braucht es, damit seine Jünger überzeugt sind, er ist der Auferstandene. Hier setzt der Predigttext ein. Eine Wiederholung. Jesus kommt noch einmal in den Jüngerkreis. Und er geht direkt auf Thomas zu und sagt ihm, reiche deinen Finger her, sieh meine Hände, reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Sei nicht ohne Vertrauen, sondern vertrauend. Thomas wird nicht übergangen. Auch er soll dem Auferstandenen vertrauen. Auch du wirst heute Morgen mit deinen Verwundungen und Verletzungen nicht übersehen. Sag nicht, die gäbe es nicht. Das Alte in deinem Leben hast du vielleicht abgeschlossen. Bestimmte Abschnitte, die sehr verletzend waren, Wunden hast du mitgenommen. Und hin und wieder siehst du deine Narben an. Es ist gut, die Wunde Jesu zu sehen und auch den Finger in die eigenen Wunden zu legen. Thomas darf die Wunden Jesu berühren. Es ist gar nicht so selbstverständlich unter uns Menschen. Wir kennen eher, dass in den Wunden gerührt wird. Lieber nicht daran rühren, an etwas, das ja weh tut. Keine Gräben aufreißen. Kein Misstrauen schüren. Nein, lass das lieber sein. Davon wollen wir am besten nichts mehr hören. Aber wir sprechen dann doch in irgendeiner Stunde, wenn das Leben seine Runden dreht, über diese Verwundungen. Aber seine Verwundungen offenlegen und den Finger auf wunde Stellen legen dürfen, das könnten Auferstehungserfahrungen werden, auch unter uns. Und das tut jeder Beziehung gut und kann helfen, Vertrauen aneinander, miteinander, zueinander zu gewinnen. Dieses Zeichen dürfte Thomas verstanden haben. Ich habe mich gefragt, was würde es für Christen bedeuten, wenn da gestanden hätte, Thomas legte den Finger in die Wunde Jesu und er vertraute. Dann gibt es keine Pointe. Denn wenn wir den Auferstandenen damit beweisen können, brauchen wir nicht mehr zu vertrauen. Wie lebst du mit deinen eigenen Wunden? Manche sind so tief, dass sie für immer bleiben. Das Johannesevangelium erzählt von diesem Weg Jesu mit seinen Jüngern, die wieder auch ihre eigenen Wunden im Lichte der Wunden Jesu besehen. Wunden sind etwas Sensibles. Die wollen wir eher ein Stück schützen, als sie den Händen anderer aussetzen. Manche kennen wir. Das sind vor allen Dingen die Äußeren. Manche nehmen wir nicht so als Wunden wahr, die Inneren. Da sind Narben, vielleicht von einem Fahrradunfall in der Kindheit. Man guckt sie sich an, sie belastet einen nicht. Aber da gibt es innere Wunden, seelische, entstanden durch Missbrauch, durch Mobbing, durch Zerbruch von Beziehungen. In unserer Zeit, die sehr mobil ist und was man auch so propagiert, man muss flexibel sein, da erzählen Menschen von ihren Umzügen, dass ihre Seele nicht nachkommt. Schon wieder ein Umzug, schon wieder ein Wohnungswechsel, Freunde verloren, keine neuen gefunden, man findet sich in der neuen Zeit nicht ein. Verletzungen in der Erziehung mit Nachwirkungen, das ganze Leben. Wo fühlst du so deine Wunden? Eine Frau sagte, der Tod meines Mannes hat Wunden gerissen. Ich komme darüber eigentlich nicht hinweg. Ich dachte nach einigen Jahren, es wäre vorbei, aber jetzt beginnt es gerade eben. Und die Freundin, die mit ihr sprach, wehrte ab, sie wollte diese Wunde nicht mehr sehen. Das Leben dreht seine Runden und bei jeder neuen Runde will die Wunde wieder angeschaut werden. Es tut gut, wenn man Menschen hat, die mit einem unterwegs sind und diese Wunden angucken. Zuhören, fragen, bei einem bleiben, nicht ausweichen. So wie Jesus mit dem Thomas und den anderen Jüngern. Jemand sagte einmal über seine Krebsoperation, es war ein Schnitt in mein Leben. Ein Schnitt in mein Leben. Das ist mehr als nur eine OP. Den Auferstandenen erfahren, den Finger in seine Wunde und damit auch in die eigenen legen, dazu werden wir heute Morgen durch diesen Predigttext aufgefordert. Denn den Finger in die Wunde zu legen, ist nicht nur schmerzhaft, es ist auch ein Tabubruch. Denn etwas Verborgenes wird angesprochen, über das man lieber geschwiegen hätte. Eine Peinlichkeit, ein Verstoß, ein Skandal, eine vergiftete Stimmung, sogar das Zusammenleben insgesamt. Nein, so aufmerksam möchte man nicht sein. Den Finger in die Wunde legen, das bringt Unruhe in ein Gespräch, in eine Beziehung. Da könnte es sein, dass dieser fragende Thomas bis an die Schmerzgrenze geht. Auch an die Schmerzgrenze einer Gesellschaft, wie wir das heute immer wieder mitbekommen. Da sind Menschen in unserer Gesellschaft unterwegs, die fragen, in der Palliativmedizin, wie kann man Menschen am Ende ihres Lebens helfen, nicht nur schmerzfrei, sondern in Würde zu sterben? Und einige sagen, kann man diesen Menschen nicht die Freiheit geben, selbstbestimmt auch sterben zu können? Eine Wunde. Der Finger wird in diese Wunde gelegt. Es heißt aber für mich auch, sich dem Leiden der Menschen zuzuwenden. Denn es gibt im Leben nirgendwo glatte Antworten, wie wir das so gerne möchten. Den Finger in die Wunde legen heißt, dass man Abläufe, die zu glatt gehen, anhalten, innehalten möchte und kritisch nachfragen will. Denn in den meisten Dingen des Lebens gibt es keine einfachen Antworten. Und für die etwas komplizierten Antworten muss man sich heute keine Zeit mehr nehmen, weil wir in einer schnelllebigen Gesellschaft leben. Ich habe euch einen Text mitgebracht und wer diesen Text als ein Bekenntnis mitlesen kann, den bitte ich, das mit mir zu tun. Wir wollen dazu aufstehen. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn. Ach Herr, rette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich vertraue, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Bitte Platz nehmen. Jesus kommt mit seinen Jüngern zum Ziel. Die erste wirkliche Reaktion unter der Jüngerschaft. Thomas, er legt ein Bekenntnis ab, auch im Namen seiner Freunde. Jesus sagt, wie mich mein Vater gesandt hat, so werde ich euch senden. Und Thomas sagt, ja, mein Herr und mein Gott. Du vertraust, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, nicht sehen und doch vertrauen. Damit hat der gesamte Zyklus des Sehens in der Passionsgeschichte sein Ende gefunden. Es beginnt in Jericho mit dem Blinden und mit dem Satz, dass Jesus seinen Jüngern sagt, kommt, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Und da steht geschrieben, und sie verstanden nichts. Aber der Bartimäus, der sah nicht, weil er blind war, aber hatte erkannt, hat gesehen. Und auf diesem Weg gibt es immer wieder Menschen, die sehen, die Griechen, die sehen wollen. Bei der Kreuzigung der Hauptmann, der sah, was geschehen ist und begann zu glauben und zu bekennen. Und hier kommt dieser Zyklus zum Ende. Glücklich sind die, nicht sehen und doch vertrauen. Ist Glaube, ist Vertrauen das Thema unserer heutigen Zeit? Bewegt das Thema Vertrauen die Stadt Reutlingen? Ist es ein aktuelles Thema? Glauben heißt im Alltagsgebrauch, dass man etwas vermutet, dass man etwas annimmt, nicht so genau weiß. Das Neue Testament, wenn es von Vertrauen spricht, meint, der Vertrauende darf schon seiner Überzeugung gewiss sein, nur die Art und Weise ist eine andere. Es kann also sich auf den Glaubensinhalt beziehen. Sie glaubten, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Oder Bekenntnisse, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist, auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift und dass er erschienen ist, Kephas, dann den Zwölfen. Ein Glaubensinhalt, von dem die Rede ist. Aber es spricht genauso von einem sich anvertrauen, jemandem glauben, jemandem neu vertrauen, eine Person, eine Beziehung aufbauen, sich auf jemanden verlassen. Und damit wird Glaube und damit Vertrauen, wie das griechische Wort eigentlich heißt, zu einem Beziehungsbegriff, einem Verhältnis zwischen zwei Personen. Glauben bedeutet vor allem und vorrangig Vertrauen, dass man sich auf jemanden verlassen kann, weil man selber Zutrauen, Liebe und Würdigung seiner Person erfahren hat. Gestern in den Nachrichten hörte ich nochmal letzten Wetterbericht. An diesem Sonntag wird ein Regengebiet auch durch Süddeutschland ziehen. Und dann habe ich gesagt, warten wir es mal ab, wenn wir mal sehen, ob das für Reutlingen zutrifft. Ich gucke noch immer hinaus. Ich habe gestern der Wirklichkeit, die mir angeboten wird, nicht vertraut, sondern vertraut, dass es auch eine andere Wirklichkeit gibt als die, die mir angeboten wurde. Und heute freue ich mich, dass ich dieser nicht angebotenen Wirklichkeit vertraut habe. Tolles Wetter, über das kann ich mich freuen. Seht, so ist es mit der Wahrheit, mit den Wirklichkeiten. Es gibt etwas, was ganz anders ist, auf das wir vertrauen können, was wir nicht sehen. Der Glaube beschäftigt sich nicht mit dem, was jetzt da ist, sondern das, was er nicht packen kann, was nicht gesehen wird, was in der Zukunft liegt oder anderswo liegt. Glücklich sind die, nicht sehen und doch vertrauen. Damit hat Gott gewissermaßen uns ein Fenster geöffnet zwischen dem Diesseits, unserem jetzigen Leben und der Ewigkeit. Dass wir bekennen können, der Gekreuzigte lebt. Es ist unsere Erfahrung mit dem Auferstandenen, eine Erfahrung, die die Welt nicht macht, aber machen könnte. Die von Gott angebotene Wirklichkeit. Das Vertrauen soll gerade nicht davon abhängen, dass Menschen damals ihre Erfahrungen gemacht haben, noch nicht gesehen haben. Glauben, das ist mehr als sehen. Und wenn wir diesen Text hier mit dem Thomas lesen, dann ist dieser Text ein Kommentar zu einem Vers, der am Anfang des Johannesevangeliums steht, 3,16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die ihm vertrauen, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So sehr hat Gott seinen Freund Thomas geliebt, dass er bereit war, sich ihm in dieser Weise auszuliefern, damit Thomas glauben oder vertrauen kann und wieder leben kann. Thomas hat seine Antwort gefunden und durch ihn auch seine Freunde. Die verwundete Seite der Welt ist auch die verwundete Seite Gottes. Eine Umschreibung von 1. Korinther 13,13 habe ich euch mitgebracht. Und damit möchte ich schließen. Vielleicht prägen dich diese drei Sätze, wie sie mich geprägt haben. Wer in der Liebe lebt, dem ist die Hoffnung das Fenster in die Zukunft und das Vertrauen eine Tür zum Leben. Amen.